Am 9. Februar 2011 wäre der weltberühmte österreichische Schriftsteller Thomas Bernhard 80 Jahre alt geworden. Sein umfassendes Werk, Gedichtbände wie Unter dem Eisen des Mondes aus den späten 50er Jahren, zahlreiche Theaterstücke wie Die Jagdgesellschaft, Weltverbesserer oder Heldenplatz, Romane wie Frost 1963, Verstörung 1967, Das Kalkwerk Beton 1982, Auslöschung 1986. All das wird derzeit in vielen Ländern gewürdigt und mit neuen Fragestellungen zur Diskussion gestellt. Wir wollen nun nicht auf die Theaterstücke eingehen, die in den Theatern in Deutschland, der Schweiz und Österreich aufgeführt werden, sondern bloß mal so ein paar Schlaglichter setzen auf bestimmte Themen, die derzeit in Kolloquien und besonderen Veranstaltungen nun diesen Autor würdigen. Der findet zum Beispiel in der Universität Libre de Bruxelles im März 2011 ein Kolloquium unter dem Thema Persiflage und Subversion statt. Dann unter Anspielung auf seinen Roman Auslöschung findet in Paris eine Ausstellung unter dem Thema Extinction-Auslöschung statt, bezeichnenderweise im Théâtre de la Madeleine. Zur gesellschaftlichen und politischen Bedeutung der Literatur gibt es eine internationale Konferenz, die sich mit seinem Werk beschäftigt, in Ljubljana. Dann besonders interessant, wieder unter Anspielung auf eines seiner Stücke, die Komödie Alte Meister 1985, findet in Los Angeles ein Kolloquium statt unter dem Thema Old Master? Fragezeichen, Re-evaluating Thomas Bernhard. Nun, warum Thomas Bernhard? Weil eben dieses Werk auf der einen Seite nur mit dem Rückblick auf das zu verstehen ist, was nach dem Krieg in Österreich, in Wien möglich war, und weil eben dieses Werk auch wiederum eine zentrale Position einnimmt im derzeitigen Gespräch um Neuansätze. Das ist auch der Anlass nun, mal genau hinzuhören, wie Thomas Bernhard heutzutage in Österreich nicht nur gesehen wird, sondern ob und inwiefern diese überragende Figur der österreichischen Literatur nach wie vor prägend wirkt. Das heißt, entweder indem man sich indirekt oder direkt auf ihn bezieht oder indem man sich von ihm distanziert. Helmut, aber es gibt noch einen anderen Grund, warum wir jetzt eine längere Sendereihe der österreichischen Literatur widmen wollen. Also es geht zunächst um den Ansatzpunkt Thomas Bernhard, aber es gibt im Grunde einen sehr aktuellen Gesichtspunkt, nämlich den, dass die österreichische Literatur heutzutage überall vertreten ist. Wie siehst du es? Welche Autoren fallen dir ein?
Ja. Der ursprüngliche Anlass, der uns eigentlich dann zu Thomas Bernhard geführt hat, war die Tatsache, dass in den großen Tageszeitungen in Deutschland, unter anderem der Frankfurter Allgemeinen, in den Feuilletonsteilen, immer wieder Rezensionen, Besprechungen erscheinen, die die jüngere österreichische Literatur besonders würdigen. Und ich möchte als Beispiel einen Auszug aus einer Rezension vorlesen von einer bekannten Literaturkritikerin, Felicitas von Lovenberg. Und sie schreibt, Zitat, der Verdacht, dass die aufregendste, eigensinnigste und vielfältigste deutschsprachige Literatur derzeit aus Österreich kommt, beschleicht Beobachter seit 3 Jahren, vor allem im Herbst, wenn auf der Frankfurter Buchmesse der Deutsche Buchpreis vergeben wird. Die Long- und Shortlists, die der Vergabe vorausgehen, verstärken den Eindruck, dass in Österreich in jeder Altersklasse Ausnahmeautoren zu gedeihen scheinen.
Welche Autoren, kommt in Frage?
Zitat. Ja, eine ganze Latte, könnte man praktisch sagen. Autoren, die sehr im Gespräch sind, sind einmal Robert Menasse. Ein sehr bekanntes Buch von ihm, das unheimlich viel Aufsehen erregt hat, heißt Don Juan de la Mancha. 2007, dann Thomas Glavinic, ebenfalls Das bin doch ich, Arno Geiger. Arno Geiger hat im Jahr 2005 den Deutschen Buchpreis gewonnen mit dem Roman Es geht uns gut und er ist auch jetzt wieder in der Kurzliste für den Leipziger Buchpreis 2011 aufgenommen worden mit seinem Buch Der alte König in seinem Exil. Ferner wäre zu erwähnen Michael Köhlmeier, Abendland, Paulus Hochgatterer, der den Literaturpreis der Europäischen Union für aufstrebende Talente auf dem Gebiet der zeitgenössischen Literatur gewonnen hat im Jahr 2009, Daniel Glattauer, Gut gegen Nordwind, Walter Kappacher, ein Autor, den wir schon einmal besprochen haben im Zusammenhang mit seiner Novelle über Hugo von Hoffmannsthal.
Das ist eigentlich ein Roman, nicht? War immerhin.
Könnte auch ein Roman gewesen sein, ja, auf jeden Fall ein erzählerisches Werk. Kappacher hat den Büchnerpreis gewonnen im Jahr 2009. Noch ein Autor, der erwähnenswert ist, heißt Clemens Setz. Er ist auch jetzt auf der Kurzliste für den Leipziger Buchpreis vertreten mit seinem Werk Die Liebe zur Zeit der Mahlstädter Kinder. Also das sind etwa 7 oder 8 Autoren, die ich jetzt hier erwähnt habe. Und es ist eben diese Gruppe, die sehr stark bei den Verleihungen von Buchpreisen vertreten sind und auch in den Kurzlisten dieser Preise. Ja, das war eigentlich der Anlass, der uns dahin gebracht hat, zu der Entscheidung, wir machen eine Sendereihe über jüngere österreichische Literatur. Und da kommt man natürlich nicht um gewisse Figuren herum, die in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts herausragend waren. Du hast eine Figur genannt, Thomas Bernhard, eine andere Figur, die nicht minder bedeutend ist, ist Elfriede Jelinek, die Nobelpreisträgerin. Ja, genau. Ja,
das Ernst Jandl, der im letzten Jahr 85 geworden wäre.
Ja.
Und über den gerade in dieser Zeit jetzt in Wien eine sehr schöne Ausstellung läuft, die eben sein literarisches Schaffen darstellt und gerade in den Schulen sehr gut ankommt, weil er ja eben ein Wortkünstler ist, der die Sprache so bearbeitet, dass immer wieder neue Möglichkeiten zum Ausdruck kommen. Ja?
Ja, und eine weitere ganz herausragende Gestalt ist natürlich Peter Handke.
Ja, natürlich.
Ne? Der also, oder 1970, glaube ich, mit seinem ersten Roman in Erscheinung getreten ist und jetzt erst vor kurzem einen neuen Roman herausgegeben hat, Moravische Nächte. Ein sehr produktiver Schriftsteller, der vor allem in seiner künstlerischen Entwicklung wirklich ein Phänomen darstellt. Insofern also immer neue Ausdrucksmittel versucht. Ja, und also eine Figur, die man wirklich nicht übersehen kann.
Ebenso natürlich Hans-Karl Artmann, der ja die Wiener Gruppe sehr gefördert hat und eigentlich eine zentrale Figur innerhalb der literarischen Bewegung der Nachkriegszeit. Ja. Gut, aber vielleicht erst noch mal kurz skizzieren, wie wir die Sendung machen wollen.
Ja, gut, mach mal.
Nach dieser ersten einführenden Sendung wollen wir uns dann im zweiten Teil der Sendereihe darüber unterhalten, unter welchen Bedingungen und mit welchen formalen und thematischen Neuansätzen die neue österreichische Literatur nach dem Zweiten Weltkrieg nicht nur zu Wort gekommen ist, sondern im deutschen Sprachraum auch sehr schnell große Beachtung fand. Also das ist genau das Thema, was du eben angeschnitten hattest, wenn du von Jelinek, von Jandl, von Mayröcker, von Handke und natürlich auch von Thomas Bernhard sprichst. Ja?
Ja.
Dann im dritten Teil werden wir uns dann intensiv mit den Autoren der jüngeren Generation eben beschäftigen, die in den letzten Jahren das literarische Leben im deutschsprachigen Raum wirklich sehr stark geprägt haben.
Und vielleicht könnte man nur ergänzend hinzufügen, dass die Mehrheit dieser Autoren nach 1970 geboren ist, nicht?
Ja, ja. Dann im vierten Teil möchten wir auf die Stimmen zeitgenössischer Lyrik hören, um uns dabei klarer zu verdeutlichen, welche Unterschiede es nun gibt im literarischen Schaffen der Dichter, die in Österreich leben, und zwischen dem Schaffen der Dichter, die nun in Berlin oder in Zürich leben.
Ja, genau.
Und die Frage ist eben die, gibt es österreichische Akzente, Themen, Rhythmen, die eindeutig uns klar werden lassen, da sind Traditionen lebendig, die eben spezifisch österreichisch sind. Mhm. Und vielleicht, wenn wir Zeit haben, im fünften Teil geht es noch mal darum, inwiefern sich die deutschsprachige Literatur durch die Zuwanderung von Autoren aus anderen europäischen Ländern bereichert hat und wie das nun gerade in Wien nun passiert ist. Ja, wir haben schon bereits Kontakte mit einem sehr wichtigen jüngeren Autor aus Bulgarien, nennen den Namen gleich, Dimitri Dinev, der nun bekannt geworden ist, nicht nur in Österreich, sondern im gesamten deutschen Sprachbereich. Seine Bücher sind übersetzt worden. Der nun schon seit fast 20 Jahren nur noch auf Deutsch schreibt. Nicht wahr? Und was ist durch diese Weise eben zur österreichischen Literatur dazugekommen, um eben zu sagen, dass die österreichische Literatur, wie auch die gesamte deutschsprachige Literatur, so eine Art kosmopolitisches Flair hat. Nicht? Die Autoren wandern dazu und man fragt sich, ist das nur noch deutschsprachige Literatur? Ja, die Sprache ist deutsch, aber die Themen, die kommen wahrscheinlich auch schon viel mehr aus dem gesamten europäischen Raum. Und das müssen wir uns mal genauer anhören.
Ja, ja, das müssen wir mal, diese Frage müssten wir mal nachgehen, ob die Themen von, sicherlich sind sie von gesamteuropäischer Bedeutung, insofern als diese bekannten Bewegungen ja nicht nur auf den deutschsprachigen Raum zutrifft, sondern auch genauso auf Frankreich, die Niederlande, Skandinavien und so weiter. Also alle Länder in Europa sind davon betroffen. Und auf jeden Fall wäre es eine interessante Frage, inwieweit gibt es hier große Gemeinsamkeiten im europäischen Raum im Hinblick auf die Themen, die in diesen Werken der Migranten vorkommen und ob es auch unterschiedliche lokale oder regionale Akzente gibt im Vergleich Deutschland, Österreich und Schweiz.
Ja, du sprachst vorhin, dass wir, du deutest vorhin an, dass wir einen größeren Rahmen skizzieren wollen, denn um die neuere deutschsprachige Literatur in Österreich richtig zu verstehen, muss man schon auf das frühe 20. Jahrhundert zurückgreifen und auf ein Thema kommen, das von den Kritikern, den Literarhistorikern längst behandelt worden ist, das aber doch nach wie vor so als Kulisse oder als Echo, glaube ich, im literarischen Leben und im Kulturbewusstsein Österreichs nachklingt. Ich denke hier an ein wichtiges Buch von Claude Magris. Wir haben es auch besprochen. Claude Magris hat den Deutschen Buchpreis mal bekommen, den Friedenspreis des deutschen Buchhandels bekommen. Sein Buch Der Habsburgische Mythos in der österreichischen Literatur 1966 ist insofern wichtig, da Magris eben zu verstehen versucht, wie der Gedanke der österreichischen Monarchie auch Lebensformen und staatliche Strukturen darstellte, die zukunftsweisend waren. Ja? Es gibt einen schönen Spruch von Friedrich Hebbel aus einem seiner Werke, Probebühne Österreich, ist ein kleines, im Grunde ein kleiner Prolog, ja? 1862 verfasst, dass dieser Prolog nimmt dieses Thema schon vorweg. Ja, sagt da Friedrich Hebbel 1862, dies Österreich ist eine kleine Welt, in der die Große ihre Probe hält. Und waltet erst bei uns das Gleichgewicht, so wird's auch in den... Dies Österreich ist eine kleine Welt, in der die Große ihre Probe hält. Und waltet erst bei uns das Gleichgewicht, so wird's auch in der anderen wieder Licht. Eben, dieser Gedanke, dass die Habsburger Monarchie bereits etwas Europäisches hatte. Ja? Aber hinzu kommt auch wiederum eine andere Thematik, eben die zum Beispiel von Ulrich Greiner angeschnitten. Hinzu kommt auch eine andere Thematik, die zum Beispiel von Ulrich Greiner in seinem Buch Der Tod des Nachsommers aufgezeigt wird, nämlich unter Anspielung auf Adalbert Stifters Der Nachsommer, stellt Ulrich Greiner fest, dass man zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine Art Wirklichkeitsverweigerung, vielleicht sogar ein Handlungsverzicht, Ende des Zitats, beobachten kann. Und die Frage ist eben die, wie sahen sich die Autoren der Nachkriegszeit in Bezug auf dieses Erbe? Ich war auf der einen Seite die Erinnerung oder das Bewusstsein eines Verlustes, nämlich die Habsburger Monarchie mit ihren Idealen ist kaputt gegangen, natürlich, am Ende des Ersten Weltkrieges. Und auf der anderen Seite aber auch eben die Schwierigkeit, sich nach dem Ersten Weltkrieg einen Platz, sagen wir, einen Platz an der Sonne zu erarbeiten. Ja? Es gibt verschiedene Beiträge, nicht wahr, die man da nennen könnte. Nicht? Es gibt ein wichtiges Buch auch von Autoren wie Otto Basel, Eisenreich und Iwask unter dem Titel Das große Erbe 1962. Und Eisenreich beobachtete, dass die Österreicher nach dem Ersten Weltkrieg zwei Jahrzehnte ihren Staat bewohnten, und nun kommt das Zitat, ohne sich eine rechte und einheitliche Vorstellung vom Sinn und Wesen ihrer Gemeinschaft zu machen. Ja? Nun, das gehört so mit zu dem Hintergrund dieser Zeit, aus der dann natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg etwas ganz anderes sich entwickelt. Mhm. Ja, Helmut, also,
ja,
wir haben viel vor.
Ja, ich möchte doch auf das eingehen, was du da jetzt gesagt hast. Ich weiß nicht, inwieweit man sagen kann, dass die Orientierungslosigkeit, die gewiss nach dem Einsturz der Habsburger Monarchie in Österreich vorgeherrscht hat, inwieweit die noch dann in der Generation der Schriftsteller nach dem Zweiten Weltkrieg da noch ihren Krall, einen Nachklang hat. Das, zeitgeschichtlich mag das wohl alles stimmen, was dann also nach dem Ersten Weltkrieg stimmungsmäßig in Österreich sich abgespielt hat. Aber ich bezweifle wirklich, dass, sagen wir, der Zusammenbruch der Habsburger Monarchie noch eher Figuren wie, sagen wir, die Wiener Gruppe oder die Grazer Gruppe, die nach dem Zweiten Weltkrieg dann aufgekommen sind, da irgendwie noch beeinflusst hat. Ich würde mal jetzt als Antithese mal Folgendes behaupten. Es gibt gewiss im ausgehenden 19. Jahrhundert und im frühen 20. Jahrhundert gewisse Figuren, literarische Figuren, die jetzt noch nach dem Zweiten Weltkrieg einen Einfluss ausüben. Und ich möchte mal drei oder vier Leute nennen, nur so beispielhaft. Einmal Karl Kraus. Und ich werde ganz kurz dann vielleicht noch etwas zu Karl Kraus sagen. Aber wichtig für Karl Kraus ist, glaube ich, einmal, dass er ein Kritiker seiner Zeit gewesen ist. Als Publizist und Schriftsteller hat er sehr interessante Aufsätze in seiner Zeitschrift Die Fackel geschrieben über das Problem der Sprache. Sprachkritik, glaube ich, kann man irgendwie im Zusammenhang mit Karl Kraus sehen. Eine zweite Figur, die ich nennen möchte, ist Arthur Schnitzler, der Theatermann und Dramaturg. Schnitzler hat in einigen Werken, Leutnant Gustl, Fräulein Else, Novellen geschrieben, die nur aus inneren Monologen bestehen. Und ich glaube, diese innere Monolog finden dann wieder in den Werken mit Thomas Bernhard eine interessante Neugestaltung. Eine dritte Figur, die ich nennen möchte, wäre Hugo von Hofmannsthal. Hofmannsthal hat gewisse Themen gesetzt, die auch, glaube ich, dann nach dem Zweiten Weltkrieg in den Werken von Peter Handke wieder aufgenommen werden. Und auch bei Hofmannsthal tritt die Frage der Sprache wieder ganz zentral in den Vordergrund, nämlich inwieweit gibt mir die Sprache die Ausdrucksmöglichkeiten, die ich brauche, um meine Begrifflichkeiten darzustellen, meine Umwelt. Also mit Hofmannsthal kommen wir wirklich an die Frage, praktisch eine metaphysische Frage, wenn man so will, ja, inwieweit kann ich mit der Sprache überhaupt Realität abbilden und meine Wahrnehmung und dergleichen. Und diese Fragen, es sind insgesamt, glaube ich, drei oder vier. Einmal Kritik an der Heimat, wenn man so will, Karl Kraus. Und die sich übrigens auch bei Arthur Schnitzler findet, in der Novelle Leutnant Gustl, wird auch die Ehre der kaiserlichen Monarchie in Zweifel gezogen. Und das hat Schnitzler damals den Ruf eines Nestbeschmutzers eingebracht. Und das wird uns bei Jelinek und Bernhard noch beschäftigen. Also noch einmal zusammenfassend, ich würde sagen, Schnitzler, Kraus und Hoffmannsthal sind drei ganz bedeutende Figuren des frühen 20. Jahrhunderts, deren Einfluss sich jetzt eben bei den Autoren nach dem Zweiten Weltkrieg noch feststellen lässt.
Ja, da gebe ich dir völlig recht, aber es gibt natürlich auch Josef Roth, den Radetzky-Marsch,
ja,
von dem wir gesprochen haben.
Ganz gewiss.
Und Hugo von Hoffmannsthal, er hat 1916 ein Essay geschrieben unter dem Titel Grillparzers politisches Vermächtnis. Ja? Und da sagt er, ich zitiere, es fehlt in Österreich selten an geistigen Kräften, öfters an dem Willen, von ihnen Gebrauch zu machen.
Mhm.
Das gehört auch mit dazu, nicht wahr? Dieses Verharren in Schemen und Vorstellungen, die zurückweisend sind, nicht wahr? Aber natürlich gebe ich dir völlig recht, dass das ist ja auch das spezifisch Österreichische. Ein ganz akutes Sprachbewusstsein, das übrigens auch auf Wittgenstein zurückgeht. Es gibt ja dieses schöne Buch von Thomas Bernhard, Wittgensteins Neffe, wo er sich ja auch mit Wittgensteins Sprachkritik etwas auseinandersetzt. Ne? Das gehört auch mit dazu, ich gebe dir völlig recht. Es ist ein sehr komplexes Szenario, in das eben die neue Literatur hineinwächst. Ganz zu schweigen auch von dem, was ja auch durch die Geschichte nun gegeben ist. Eben der Anschluss, die gewalttätige Besetzung Österreichs durch Nazi-Deutschland und die Flucht der großen Autoren des 20. Jahrhunderts ins Ausland und die dann auch nachher gar nicht mehr zurückkamen. Das gehört auch mit dazu.
Ja, ganz gewiss. Aber was du jetzt ansprichst, also die Folgen des Zweiten Weltkriegs, die Besetzung Österreichs, Anschluss, wie man es also sieht, auf jeden Fall der Nachhall hat eigentlich viel mehr damit zu tun, wie ist Österreich mit dieser Vergangenheit fertig geworden. Und da gibt es natürlich große Fragen, weil sowohl bei Jelinek und bei Thomas Bernhard, dass das also in Österreich lange Zeit der Anteil, wenn man so will, des österreichischen Volkes an dem Geschehen im Zweiten Weltkrieg und so weiter, dass das lange Zeit nicht wahrgenommen wurde oder nicht sich eingestanden wurde. Ja, nicht?
Ja. Darüber reden wir dann im zweiten Teil. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Ich glaube, Helmut, wir müssen für heute Schluss machen. Ja? Dann auf Wiederhören.
Ja.